Soloplan holt dich aus dem Dispo-Dschungel. Unsere Speditionssoftware Carlo macht Schluss mit Doppelerfassung, Papierstapeln und manuellen Prozessen. Soloplan.de.
Diese Folge wird gesponsert von JobMatchMe, der digitalen Plattform, auf der Arbeitgeber und gewerbliche Fachkräfte aus der Logistik sowie Lkw-Fahrer zueinander finden.
DVZ, der Podcast.
Im Oktober 2021 wurde eine Stiftung gegründet mit dem Ziel, die Digitalisierung in der Logistik voranzutreiben und Prozesse zu vereinheitlichen. Die sogenannte Open Logistics Foundation hat dafür eine digitale Plattform ins Leben gerufen, über die verschiedene Komponenten unter einer freien Lizenz zur Verfügung stehen. Unternehmen können diese nutzen, um beispielsweise eigene Plattformen zu erweitern oder neue Produkte und Geschäftsmodelle schneller voranzutreiben. Woran die Stiftung momentan arbeitet und welches Potenzial Kollaboration hat, darüber wollen wir heute sprechen. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge des DVZ-Podcasts. Ich freue mich sehr, dass ich für dieses spannende Thema heute nicht nur einen Experten, sondern gleich zwei zu Gast habe. Und damit auch herzlich willkommen an Andreas Netzstreter von der Open Logistics Foundation und Markus Sandbrink von der Rhenus-Gruppe.
Hallo.
Hallo Amelie.
Ja, schön, dass ihr heute da seid. Vielleicht sollten wir zu Beginn einmal kurz klären, in welcher Beziehung ihr beide eigentlich, beziehungsweise natürlich Rhenus und die Open Logistics Foundation, zueinander stehen. Für alle, die heute zum ersten Mal auch von eurer Arbeit hören. Markus, was hat Rhenus mit der Stiftung zu tun und wie ist es zu diesem Kontakt gekommen?
Ich bin bei Rhenus für die IT zuständig als CEO und Rhenus ist eines der Gründungsmitglieder der Open Logistics Foundation. Vor einigen Jahren gab es eben diese Initiative und da haben wir halt überlegt, können wir da mitmachen, was wird das für uns bringen? Und da haben wir dann schon gesagt, ja, wir glauben sehr an diese Kollaboration und sind von Anfang an Gründungsmitglied geworden bei der Open Logistics Foundation.
Okay, alles klar. Man muss ja auch sagen, in den letzten 2,5 Jahren, so seit der Gründung, habt ihr schon ordentlich was geschafft und auf die Beine gestellt. Das erste Mammutprojekt ist jetzt abgeschlossen, der Standard für den digitalen Frachtbrief, dem ECMR. Seit Oktober 2023 frei über die Plattform der Stiftung verfügbar. Vielleicht noch einmal ganz kurz zur Einordnung. Was genau ist der ECMR und was kann man damit anstellen?
Der ECMR ist der elektronische Frachtbrief. Der ECMR ist eines der wichtigsten Dokumente, was man für die Straßentransporte benötigt. Und die elektronische davon ist das, woran wir da in diesem ersten Projekt gearbeitet haben. Und ja, da die Digitalisierung von diesen Datenströmen und Dokumenten für uns extrem wichtig ist, war das von Anfang an eins unserer Leuchtturmprojekte, eins der wichtigen Projekte, was wir nach vorne getrieben haben.
Wie lautet denn jetzt euer Fazit so ein halbes Jahr später und wie wird diese Lösung im Markt angenommen?
Genau, die Erfahrungen sind sehr positiv bis jetzt. Du hattest es gerade so schön betitelt als abgeschlossen. Ich glaube, abgeschlossen ist es noch nicht. Wird wahrscheinlich so ein Projekt, Software ist ja selten irgendwann mal final abgeschlossen, sondern entwickelt sich immer weiter. Aber wir hatten quasi Ende letzten Jahres einen großen Erfolg, weil wir es einfach mit echten Transporten über Wettbewerber hinaus ausprobieren konnten. Da haben wir sehr viel bei gelernt und vor allem, wir konnten direkt überprüfen, funktioniert diese Kollaboration. Wir haben einen Piloten gestartet mit Rhenus und Daxa zusammen, wo wirklich die Kollegen von Rhenus aus dem Lager über den ECMR, also als digitale Variante, die Dokumente erstellt haben. Der Fahrer, der von Daxa dann kam und die Waren abgeholt hat, hat auch diese Dokumente digital übernommen, geprüft, signiert und wir konnten auf das Papier verzichten. Das hat gut funktioniert und darauf basierend gab es auch viele Rückmeldungen, dass einfach auch viele Kunden oder viele Versender gesagt haben, das ist eigentlich genau ein Ansatz, auf den wir schon lange warten, denn wir haben ja mit ganz vielen unterschiedlichen Unternehmen zu tun. Wir wollen nicht eine Lösung, die nur für einen der Logistikdienstleister funktioniert, sondern wir arbeiten typischerweise mit mehreren, wenn nicht mit allen zusammen und wir suchen eine Lösung, die halt mit allen im Idealfall funktioniert, sodass wir uns gar nicht mehr für einen entscheiden müssen, sondern es funktioniert über alle hinweg. Und ich glaube, die Erfahrung der Logistikdienstleister, aber da kann Markus gleich bestimmt mehr zu sagen, ist ja auch genau andersrum. Viele Kunden, ganz häufig bringen die eigene IT-Systeme mit, eigene Vorstellungen, wie es abzulaufen hat, mit. Und da ist quasi das Bild genau andersrum. Dann gibt es einen Logistikdienstleister und der muss x verschiedene Systeme, x verschiedene Standards bedienen. Und das versuchen wir eigentlich darüber zu durchschlagen, dass wir sagen, deswegen sollten wir an einer gemeinsamen Lösung arbeiten, die dann für die Versender, für die Logistikdienstleister, für die Fuhrunternehmen quasi einheitlich ist, dass wir wegkommen von diesem, jeder hat eine eigene Lösung und am Ende müssen wir immer miteinander sehen, wie kriegen wir jetzt die Lösung an die angebunden. Wenn irgendeiner in dem Netzwerk was ändert, löst das einen Haufen Probleme und einen Haufen Arbeit aus. Und da einfach zu sagen, können wir uns nicht darauf einigen und das gemeinsam angehen?
Ja, finde ich schon mal direkt zu Anfang einen sehr wichtigen Punkt, auch eines der großen Probleme, die Digitalisierung ja so mit sich bringt. Jeder hat plötzlich ein eigenes System, die müssen alle miteinander harmonieren und gerade in der Logistik müssen ja auch die Schritte gut ineinander greifen können, natürlich auch auf digitaler Ebene. Vielleicht könnt ihr noch so einen kurzen Einblick da in eure Arbeit geben. Wie seid ihr da konkret vorgegangen? Ich stelle mir das ziemlich schwierig vor. Man hat sehr, sehr viele Unternehmen, die alle irgendwie verschiedene Anforderungen auch haben. Jeder ist ein anderes System gewohnt. Wo setzt man dann an, um das eine System für alle irgendwie entwickeln zu können?
Ja, bei dem ECMR-Thema haben wir Arbeitsgruppen gebildet. Oder das ist eine der Arbeitsweisen in der Open Logistics Foundation, dass wir die Mitglieder, die an einem bestimmten Thema interessiert sind und mitarbeiten möchten, in Arbeitsgruppen zusammen organisieren. Und da gibt's eben eine für den ECMR. Da ist zum Beispiel die DAXA dabei oder die Renus und noch einige andere. Und da ist erstmal wichtig, dass man sich auf gemeinsame Datenmodelle, auf gemeinsame Standards und Anforderungen einigt. Das haben wir getan. Und dann eben auch über die zusammen mit dem Fraunhofer auch Pilotprojekte gemacht, Pilotimplementierung, die wir dann eben ausprobiert haben im letzten Jahr, wie Andreas gesagt hat. Und dabei haben wir auch vieles noch gemerkt. Was fehlt uns noch an Funktionalität? Und dabei sieht man jetzt auch nochmal einen wichtigen Schritt. Open Source kam dann so aus dem Labor und wenn man das in der Praxis als Dienstleister einsetzen will, weil auf einmal Kunden das haben wollen, dann denkt man, okay, da müssen wir jetzt noch ein paar Schritte gehen, da haben wir noch Funktionalitäten eingebaut und ja, haben auch noch das Ganze jetzt in die Praxistauglichkeit nochmal gehärtet, dass wir einfach auch dafür sorgen, dass das betrieben werden kann, dass das gewartet werden kann, weil wenn nicht so ein Ding dann mal steht und es ein Problem gibt, dann will man ja auch diese Fehler behoben haben. Und ja, so sind wir dann eben von dieser Idee über die Arbeitsgruppe hin bis zum fertigen Produkt gekommen und ja, sind ja jetzt wirklich kurz vor dem nächsten Schritt, dass wir jetzt sagen, wir wollen das viel größer ziehen und für die Kunden produktiv einsetzen, mit mehreren Dienstleistern, mit mehreren Logistikern auch in den Betrieb bringen.
Ich glaube, eine Besonderheit, Markus hatte die Arbeitsgruppen schon angesprochen, eine Besonderheit darin, und das hat auch so ein bisschen den Weg geprägt, war eigentlich von vornherein der Ansatz, dass wir gesagt haben, wir schauen jetzt nicht nur auf die IT oder auf die Technik, sondern gerade beim ECMR ist das immer so ein Dreiklang. Ich würde mal sagen, bei fast allen Themen haben wir immer so einen Dreiklang aus Technik, Organisation und Recht. ECMR ist ein Vertrag zwischen zwei Unternehmen. Das heißt, da spielen auch rechtliche Aspekte eine große, große Rolle. Organisatorisch auch in dem Sinne, dass es manchmal, wir müssen uns nicht nur auf ein Datenmodell einigen, sondern auch auf das Verständnis, was eigentlich dahinter steht. Also welche Schritte sind eigentlich nötig? Das heißt, es ging weit über, wir einigen uns auf eine rein technische Sichtweise, auf ein Datenmodell, auch darüber hinaus, wie sehen eigentlich die Prozesse links und rechts davon aus? Wie muss es eigentlich in der Praxis ablaufen? Und dann kommt wie immer das Recht mit rein, wo es dann Vorgaben gibt, wie müssen eigentlich Signaturen gestattet sein? Was passiert eigentlich, wenn der ECMR oder der CMR heute wird auch von vielen Behörden genutzt als Kontrolldokument? Das heißt, auch da kommen wieder auf einmal Ansprüche rein, die jetzt in diesem rein technischen untergehen, die alle lösbar sind, das ist keine Frage. Aber es ist immer so in den Arbeitsgruppen dieser Dreiklang, dass wir sagen, wir suchen so, lass uns auf einen vernünftigen Prozess einigen. Das ist der erste Schritt ganz häufig, dass wir die Unternehmen überhaupt dazu bringen, mal über den Prozess an sich zu sprechen. Wenn wir da eine gewisse Einigung haben, lassen wir unseren Legal Product Owner, also unseren juristischen Beistand, direkt auch mal draufschauen, wo sind eigentlich bestimmte Probleme oder wo sind nicht Probleme, ich würde eher sagen, wo spielen juristische Gegebenheiten, Unterschriften, ist, glaube ich, das Einfachste, das Verständlichste, eine Rolle. Und danach gucken wir uns an, wie können wir das jetzt sinnvoll technisch umsetzen. Und eigentlich die Erfahrung sagt, dass die Technik nie das Problem ist, sondern der Aufwand liegt tatsächlich dann drin, sich auf dieses Problemverständnis zu einigen, auf die organisatorischen, auf den Ablauf des eigentlichen Prozesses. Dann meistens noch, je nachdem, was es für ein Thema ist, das Juristische mit zu betrachten. Und dann wird die Technik natürlich dazu eingesetzt, das, auf das wir uns vorher geeinigt haben, umzusetzen. Aber für uns ist natürlich am Ende die Technik das, was wir nach außen stellen, weil wir Quellcode veröffentlichen. Da ist natürlich der Prozess drin reingegossen, aber es bleibt halt Quellcode über, sodass wir halt sehr stark immer als technische Initiative auch natürlich gesehen werden.
Das ist schon mal eine gute Message hier für den Anfang. Die Technik ist nicht das Problem, sondern die Menschen dahinter.
Ja, ich glaube, die Prozesse, die Menschen will ich gar nicht sagen, aber die unterschiedlichen Prozesse und auch die unterschiedlichen Erfahrungen und die unterschiedlichen Kulturen aus den Unternehmen, da sprechen ja auf einmal in den Arbeitsgruppen Unternehmen, die aus unterschiedlichen Ländern kommen, die unterschiedlichen Herkunft haben, die unterschiedliche Spezialisierungen haben. Und ich glaube, da bedarf es auch eine gewisse Zeit, um zueinander zu finden, um auch zu verstehen, wie tickt eigentlich der andere, was müssen wir berücksichtigen und wie kommen wir dann überein, damit am Ende wir nicht eine technische Lösung haben und jeder hat aber doch wieder sein Bild im Kopf und dann laufen die technischen Lösungen, theoretisch würden sie zusammen funktionieren, da aber jeder eine andere Blickweise drauf hat, benutze ich dann vielleicht andere Daten in dem Modell, als Markus das hat, weil wir einfach ein ganz unterschiedliches Verständnis von den Sachen haben und deswegen... Also nicht die Menschen sind das Problem, sondern tatsächlich die Prozesse, die wir harmonisieren müssen.
Ja, ich finde, das hat gerade schon mal sehr anschaulich gemacht, wie schwierig das sein kann, so viele Menschen, Unternehmen, Prozesse unter einen Hut irgendwie zu bekommen. Ich glaube, man kennt das schon, wenn man versucht, mit einem Unternehmen zusammenzuarbeiten, dass das ja schon herausfordernd sein kann, da irgendwie auf einen Nenner zu kommen und das natürlich für eine ganze Branche irgendwie im besten Fall zu standardisieren, ist natürlich nochmal eine ganz andere Aufgabe. Das ganze Thema Kollaboration an sich, finde ich, ist aber auch gerade seit der Corona-Pandemie ja immer größer geworden. Ich finde, man hört es auf Veranstaltungen, in Diskussionsrunden immer mehr. Unternehmen werden dazu aufgefordert auch, sich mehr zusammenzubringen, um den Logistikstandort Deutschland auch weiter nach vorne zu bringen. Ich denke, wir haben es alle mitbekommen, seit dem letzten Logistics Performance Index der Weltbank liegt Deutschland ja nur noch auf Platz 3 hinter Singapur und Finnland. Wir sind also nicht mehr Logistik-Weltmeister, wie man sich seit 2014 immer gerne bezeichnet hat. Generell wird der Logistikbranche ja oft nachgesagt, dass sie sich in puncto Zusammenarbeit noch sehr schwer tut und insbesondere eben, wenn es um die Daten geht. Woran liegt das denn eurer Meinung nach?
Ja, das ist natürlich erstmal verständlich, weil man erstmal als Marktbegleiter oder Wettbewerber unterwegs ist und natürlich vielleicht man immer glaubt, ja, das ist jetzt wichtig, dass ich das vielleicht ein bisschen besser kann als mein Wettbewerber. Aber in der Tat hat sich bei uns doch die Erkenntnis durchgesetzt, dass wir eigentlich alle die gleichen Probleme immer wieder lösen. Als Logistiker wie wir ist man mit ganz, ganz vielen Partnern immer in ständigem Austausch. Man tauscht Daten mit Seefrachtcarrier mit Luftfahrtgesellschaften, mit Kunden, mit Truckern aus. Und ja, der Markt ist unheimlich fragmentiert. Und da ist eigentlich, da bei uns die Erkenntnis gereift, dass wir nicht alle immer die gleichen Themen, die gleichen Probleme wieder neu lösen, sondern dass man sich da zusammentut und eben dafür sorgt, dass man die Kräfte bündelt, die ja doch auch durchaus begrenzt sind, um solche nicht differenzierenden Aufgaben einfach gemeinsam zu lösen. Und das haben wir in der Open Logistics Foundation zu unserem Hauptschwerpunkt gemacht. Wir sagen, diese nicht differenzierenden Tätigkeiten, dieser Datenaustausch untereinander, der ist unheimlich wichtig, aber der ist auch nicht differenzierend. Insofern lasst uns da gemeinsam die Kräfte bündeln, um gemeinsame Lösungen zu machen. Und gerade diese Dinge sind halt wichtig. Du hast es angesprochen, diese Veränderung der Supply Chains in der Corona-Krise durch Krisen wie den Ukraine-Krieg ist allen nochmal vor Augen geführt worden. Wie schnell es gehen kann, dass dann Logistikketten wegbrechen, wie sehr man sich anders aufstellen muss, flexibler aufstellen muss, mit Partnern schnell agieren kann, mit denen man vorher noch nicht agieren kann. Und da helfen solche Standards, da hilft die Digitalisierung. Und genau da setzen wir in der Open Logistics Foundation an.
Ja, absolut. Ich glaube, die Corona-Pandemie hat auf jeden Fall nochmal sehr, sehr viel verändert. Ich finde, der Gedanke an sich, man tut sich zusammen, bündelt seine Kräfte, um irgendwie was Schönes, Gemeinsames zu erschaffen, das klingt auf den ersten Blick ja so simpel. Also es klingt quasi danach, als müsste es diese Stiftung eigentlich schon seit sehr, sehr vielen Jahren geben, weil man das Gefühl hat, ja Mensch, es ist ja so eine naheliegende Idee auf den ersten Blick. Aber wo kam dann der Gründungsimpuls tatsächlich her? Weil, Andreas, du hast es eben schon ganz gut deutlich gemacht, wie viel da auch dahinter steckt, vom ersten Schritt bis zum fertigen Produkt. Wo war der Punkt, wo ihr dann gesagt habt, wir müssen jetzt diese Stiftung gründen, wir trauen uns, dieses Projekt auch anzugehen?
Ich glaube, das war wirklich, viele Unternehmen haben vorher den Alleingang versucht. Und es gibt ja genug Beispiele, wo Plattformen von einzelnen Unternehmen versucht wurden zu etablieren. Die meisten gibt es heute nicht mehr. Heißt, auch da kam diese Erkenntnis, und da drehen wir uns so ein bisschen im Kreis, auch da kam eigentlich schon die Erkenntnis raus, technisch kann das jeder von denen. Das Problem ist, die Akzeptanz zu bekommen, also dass eine Lösung wirklich von Mitbewerbern aufgegriffen und genutzt wird, das ist extrem schwierig für die Unternehmen. Und Markus hat es ja schon gesagt, Logistik stark fragmentiert. Es gibt ein paar ganz große, die können es technisch, die können das auch ressourcentechnisch alleine, aber sie müssen halt die 10.000, 100.000 kleinen und Kleinstunternehmen mitnehmen und auch den gesamten Mittelstand mitnehmen, die aber nicht unbedingt bereit sind, sich auf eine Lösung zu stützen und alle ihre geschäftskritischen Daten oder grundsätzlich zur Verfügung zu stellen, ohne zu wissen, was eigentlich damit passiert. Das ist ja neben, dass ganz viele Unternehmen eigene Plattformen gemacht haben, waren das halt häufig geschlossene, proprietäre Plattformen. Ich kann nicht reinschauen. Ich weiß nicht, was damit passiert. Ich weiß nicht, ob meine Daten irgendwie anders benutzt werden. Und ich glaube, das war so dann Ende 2010 so der Impuls, dass gesagt wurde, wir wissen alle, dass wir zusammenarbeiten müssen. Das ist keine neue Erkenntnis. Aber diesen Schritt zu gehen und zu sagen, wir wissen aber, dass wir brauchen eine neutrale Instanz, um wegzukommen von diesem, das macht einer alleine und die anderen wollen das dann aber vielleicht nicht oder haben kein Vertrauen da rein oder es gibt nicht diese Community, die mit dieser Lösung arbeiten will. Da kam quasi dann die Open Logistics Foundation ins Spiel, dass man gesagt hat, das ist eigentlich das Vehikel. Also wir versuchen die Energie, die es gibt und die Erkenntnis, dass man zusammenarbeiten muss, irgendwie zu bündeln, zusammenzubringen und zu sagen, das ist der Ort. Und da definieren wir sowas wie Regeln, ein gemeinsames Vorgehen. Was ist eigentlich am Ende mit den Nutzungsrechten? Das ist ja auch immer, sobald zwei Unternehmen zusammenarbeiten, Riesendiskussion. Wer darf eigentlich was machen? Wer bringt was mit? Was passiert damit? Darf ich es kommerziell nutzen? Und wenn ja, wie? Und das sind halt alles Sachen, wo wir klare Regeln für aufgestellt haben. Bei uns dürfen alle Ergebnisse von jedem, egal ob er bei uns mitmacht oder nicht, kommerziell genutzt werden. Da gibt es keine Fallstricke. Und das ist so ein Regelwerk und auch die Art, wie wir zusammenarbeiten, wie wir miteinander umgehen, wie wir einen Konsens finden, dass es nicht einen gibt, der bestimmt und über alle anderen hinweg entscheidet, dann funktioniert die ganze Idee der Community nicht mehr. Das wurde dann quasi in der Stiftung, ich sag mal so, in Regeln gegossen und das ist jetzt quasi das, was wir leben. Aber der Auslöser war halt tatsächlich dieser Schritt von, es ist ein technisches Problem hinzu, es ist vielleicht ein Akzeptanz- oder ein Community-Problem.
Ich glaube, der zweite Auslöser ist tatsächlich der Fakt, dass Open Source ja in anderen Bereichen unheimlich gut funktioniert und eine Verbreitung erreicht hat, die wirklich total erstaunlich ist. Ne? Wie man sieht so Dinge wie Android und Java und Chrome, das ist alles Open Source und das nutzen wir alle. Jede Firma nutzt Open Source Software oft, ohne dass sie es weiß. Gerade in der IT ist das extrem weit verbreitet und das war vielleicht der zweite wichtige Punkt, dass man sagt, ja, es gibt doch diese Plattformen, die funktionieren, ja. Warum funktioniert das nicht in der Logistik oder warum tun wir das nicht in der Logistik? Zusammen mit diesem Aspekt, den Andreas angesprochen hat, wenn das einer alleine macht, dann hat es Akzeptanzprobleme, dann kommt immer die Kommerzialisierung dadurch. So sind das vielleicht diese beiden Ansatzpunkte, die dann dazu geführt hat, Open Source in der Open Logistics Foundation.
Ja, ich finde, Akzeptanz und Vertrauen waren nochmal zwei sehr, sehr schöne Stichworte hier an der Stelle. Hat sich daran denn in den letzten Jahren irgendwas verändert? Also habt ihr das Gefühl, in den Unternehmen gibt es mehr Akzeptanz oder auch jetzt mehr Bereitschaft zur Kollaboration, als es noch vor einigen Jahren vielleicht der Fall war?
Also wir sind da auf einem guten Weg, das kann man sagen. Aber wir merken natürlich auch in Gesprächen mit anderen Logistikfirmen, ob sie nicht teilnehmen wollen, dass da auch natürlich noch Fragezeichen da sind. Ne? Ist das wirklich etwas, wo ich vielleicht was von mir preisgebe, kann ich da wirklich durchgewinnen oder ist das einfach, ich sag mal jetzt unklug, da Dinge preiszugeben, weil in der Open Source funktioniert es ja so, dass es jeder was geben muss, jeder muss da irgendwie mitmachen und das ist erstmal der erste Schritt, den man dann tun muss, den wir jetzt tun, den viele andere jetzt in der Open Logistics Foundation gehen. Wir sind fast 40 Mitglieder mittlerweile. Man sieht, das wächst also unheimlich stark und das ist aber noch nicht bei jedem klar. Und deswegen versuchen wir natürlich auch zu zeigen, dass es funktioniert. Wir versuchen, erfolgreiche Projekte zu machen und zu sagen, guck mal hier, macht mit und so entsteht eine Bewegung. Und ja, dann wird dann vielleicht dann noch bei vielen mehr noch die Einsicht kommen, dass sich das lohnt mit der Kollaboration.
Ja, vor allem ist Kollaboration ja auch so im internationalen Wettbewerb auf jeden Fall ein wichtiger Faktor auch. Wie steht es denn da um die Bereitschaft zur Kollaboration zum Beispiel in anderen europäischen Ländern oder jetzt auch in den USA oder in Asien zum Beispiel? Hat Deutschland hier die Chance, sich einen entscheidenden Wettbewerbsvorteil zu verschaffen?
Wir bezeichnen uns selbst nicht als deutsche Initiative. jetzt ist es natürlich schwer, bei den ganzen bekannten Unternehmen Deutschland zu vermeiden, wenn es eine Initiative aus der Logistik gibt. Und wir wurden natürlich auch in Berlin gegründet. Aber wir haben inzwischen zahlreiche Mitglieder, die eben nicht aus Deutschland kommen. Wir haben Mitglieder aus den Niederlanden, aus Belgien, aus Litauen, aus der Schweiz, aus Österreich, aus Polen. Das heißt, das ist mindestens mal eine europäische Initiative und es wäre natürlich auch aus Sicht, selbst aus Sicht unserer deutschen Unternehmen, bringt deutsche Logistik nichts. Also ne, alle arbeiten international. Das heißt, wenn wir da was schaffen wollen, dann müssen wir uns, dann muss es international ausgerichtet sein. Wir sind auch als Stiftung selbst oder als Organisation selbst auch auf internationale Mitglieder ausgerichtet. Das heißt, die gesamte Zusammenarbeit findet auch auf Englisch statt. Alle Unterlagen sind auf Englisch. Alleine, wir veröffentlichen es als Open Source. Jeder muss im Idealfall die Dokumentation lesen können, verstehen, worum es da geht. Das heißt, es ist stark europäisch. Ich glaube, auch dieser Gedanke, zusammenzuarbeiten, um dadurch als Gemeinschaft stärker zu werden, ist das Gefühl, auch nach vielen Diskussionen, es ist eher ein europäischer Gedanke. Also kein Wunder, wenn man sich die EU anschaut und ähnliche Bestrebungen. Aber wir haben auch viel Kontakte zu asiatischen Anbietern, zu amerikanischen Anbietern, die das natürlich auch sehr genau beobachten. Ja, ich sag mal optimistisch, wir warten noch auf die ersten Mitglieder, die tatsächlich dann aus Asien oder aus den USA zu uns stoßen. Aber das Interesse ist da, es wird auch beobachtet. Aber ich glaube, das ist nochmal ein Schritt mehr des Vertrauens und ne, wie bauen wir die Community auf, da dann doch noch ein größerer Abstand dazu ist. Ne? So in Europa, man kennt viele, man kennt die einzelnen Unternehmen ganz gut. Das sieht so in anderen, gerade in Asien oder auch in den USA nochmal anders aus. Da sind halt ganz andere Unternehmen, die großen Platz hier, als es hier der Fall ist. Aber es gibt da einen regen Austausch und ein großes Interesse.
Beobachtet ihr dann auch in den USA zum Beispiel ähnliche Vorhaben? Also gibt es da zum Beispiel auch, vielleicht ähnliche Stiftungen, die auch versuchen, Kollaborationen in der Logistik voranzutreiben oder generell auf anderen Kontinenten jetzt außerhalb von Europa?
Es gibt Initiativen. Es gibt keine, die so explizit auch Richtung Open Source geht. Es gibt natürlich bei etablierten Open-Source-Stiftungen, also der Eclipse Foundation als Beispiel, die Linux Foundation, da gibt es vereinzelt Projekte, die man in Bezug oder in die Nähe der Logistik bringen könnte, aber keine wirklichen Logistikprojekte. Das heißt, das, was wir machen, da sind wir tatsächlich bisher die Einzigen. Zumindest haben wir sonst noch niemanden gefunden. Wir haben auch jetzt vor kurzem einen Report veröffentlicht, wo wir mal gescannt haben, was gibt es eigentlich für Open-Source-Logistikprojekte. Da haben wir ein paar gefunden, aber das sind tatsächlich vereinzelte, häufig von einzelnen Unternehmen vorangetriebene Sachen. Aber Kollaboration grundsätzlich gibt es Bestrebungen dort natürlich auch. Ich glaube, uns unterscheidet vor allem, dass wir sagen, wir reden nicht nur und versuchen uns auf was zu einigen, sondern wir gehen den Schritt danach und setzen es um. Und teilen das dann noch mit allen anderen, auch die nicht bei dem Reden und bei der Umsetzung dabei waren. Ich glaube, da sind wir tatsächlich aktuell noch einzigartig. Wir haben aber schon Kontakte jetzt auch zum Thema Track and Trace, was bei uns aufkam, zu US-Initiativen, wo es einen Austausch gab. Aber ja, dieser Umsetzungsaspekt, das ist, glaube ich, das, was uns noch unterscheidet.
Es ist auch schön zu sehen, dass so dieser Wille zur internationalen Zusammenarbeit auch da ist, ne, dass man da eben nicht so stark in Ländergrenzen dann quasi denkt. Ich finde auch ein wichtiger Faktor ist ja nochmal das ganze Thema Fachkräftemangel auch, gerade in der Logistik, immer wieder großes Thema. Und ja gerade auch im IT-Bereich hört man immer wieder, dass Unternehmen große Schwierigkeiten haben, die Stellen entsprechend zu besetzen. Ist das Thema auch nochmal ein zusätzlicher Grund oder wichtiger Faktor für das ganze Thema Kollaboration? Also habt ihr das mit im Hinterkopf oder auch die Unternehmen, die zu euch kommen, haben die das Thema Fachkräftemangel mit im Blick?
Also für uns ist es in zweierlei Hinsicht auf jeden Fall relevant, weil zum einen wir durch die Kollaboration an den vielleicht nicht so wettbewerbsentscheidenden Themen hoffen, uns da vielleicht ein paar Kapazitäten freiräumen zu können, die wir dann mit unseren Leuten eher an wettbewerbsdifferenzierenden Tätigkeiten arbeiten können. Das ist auf jeden Fall so. Und zum anderen merken wir, dass die Leute das auch cool finden, an Open-Source-Projekten mitzuarbeiten. Es ne, ist ja doch auch immer stärker der Fall, dass die Leute einen Purpose suchen, also einen Zweck, einen Sinn suchen. Und das finden wir schon dann immer wieder, dass die Leute sagen, oh cool, ich kann da an Open-Source-Projekten mitarbeiten. Das finde ich viel spannender, als jetzt nur an dem Projekt für meine eine Firma zu arbeiten. Also das sind zwei Dinge, die uns da auf jeden Fall, die wir da sehen, wo wir sagen, ja, das ist auch genau im Sinne der knappen Ressourcen wichtig.
Wir haben jetzt schon viel darüber gesprochen, was mit Open Source möglich ist oder denkbar ist. Gibt es denn auch Grenzen der Machbarkeit oder jetzt Themenbereiche, wo ihr sagt, das ist Open Source einfach undenkbar, nicht geeignet, da können wir nicht ansetzen?
Ja, ne, wir sagen ja, das sind hauptsächlich die Dinge, die nicht so wettbewerbsdifferenzieren, sind die Probleme, die alle lösen müssen, die man besser löst, indem man gemeinsame Standards hat, gemeinsame Lösungen hat. Und dann gibt's natürlich andere Dinge, wo man sagt, das ist das Kerngeschäft, da kann man sich differenzieren und da wird Open Source auf jeden Fall so an seine Grenzen stoßen. Das merken wir natürlich jetzt auch mit vielen Interessenten, mit denen wir sprechen. Wir sagen, willst du vielleicht auch deine Software vielleicht da Open Source stellen? Und da gibt's immer natürlich noch Bedenken. Ne? Und da sehen wir auch so ein bisschen einen Wandel, weil wir natürlich auch sehen, dass in der IT-Industrie durchaus Geld mit Open Source verdient wird. Das heißt, eine Abkehr vom klassischen Lizenzgeschäft. Ich verkaufe meine Software hinzu. Ich erbringe den Service rund um die Open Source Software. Und das war das, was ich ganz am Anfang gesagt hatte. Wir müssen ja diese Software auch betreiben und wir müssen den Service darum machen, wir müssen die Software warten. Und da laden wir auch diese Softwarefirmen ein, mit uns zu arbeiten, um eben zu sagen, so klar, eine große Firma kann das leisten, sich da selbst eine Infrastruktur hinzustellen, aber eine kleine Firma ist vielleicht froh, wenn das jemand für sie macht und da ist eine ECMR-Infrastruktur aufbaut, die man gegen Gebühr für sich betreiben kann, die man nutzen kann. Insofern glauben wir, dass sich das nochmal ein bisschen drehen wird, dass vielleicht immer mehr Leute sagen, okay, ich kann mit dem Service verdienen, ich muss nicht mit der Software verdienen. Und die Grenzen wird es aber geben, dass man seine Kronjuwelen vielleicht doch nicht Open Source stellt, sondern sagt, das sind Dinge, die ja gerade in der Kollaboration und so wichtig sind. Kollaborative Zwecke wichtig sind.
Was irgendwie noch Frage ist, welche Voraussetzungen sind dann quasi nötig, um überhaupt über digitale Kooperation zu sprechen? Ich sag's mal vorsichtig. Deutschland ist nicht unbedingt bekannt dafür, weit vorne in Sachen Digitalisierung zu sein. Es gibt in vielen Bereichen immer ja so ein bisschen Unmut darüber, dass Deutschland da ein bisschen hinterherhinkt. Und gerade für digitale Zusammenarbeit braucht es ja auch Datensouveränität, es braucht sichere Datenräume. Wo seht ihr Deutschland da?
Also wir sehen, dass das nicht unbedingt nur ein deutsches Problem ist, sondern das sehen wir auch über ganz Europa hinweg. Und wir sehen auch, dass diese gemeinsamen Plattformen immer ein Teil des Problems sind. Wer geht nach vorne? Wer akzeptiert, dass es eine zentrale Plattform gibt? Sobald jemand die betreiben will, steht dann im Raum, oh, da bin ich abhängig. Und deswegen sind die Hauptthemen, die wir treiben, so gestaltet, dass wir föderale Datenstrukturen anstreben. Das heißt, jeder kann seine Instanz bei sich betreiben. Er muss nicht seine ganzen Daten teilen, sondern es geht um Austausch der Identifier und dann kann ich abrufen und fragen. Ja, das sind so diese Dinge, die vielleicht dazu führen, dass es mehr zu dieser Akzeptanz kommt, weil wir merken eben auch, dass es auf politischer Ebene auch in der EU doch einfach lange dauert, um diese großen IT-Projekte voranzutreiben. Und da gibt's ja welche. Und da hören wir natürlich auch immer, dass das extrem schwierig ist, extrem komplex ist und lange dauert. Deswegen ist der Ansatz vielleicht auch gar nicht so schlecht zu sagen. Das ist ein föderalistischer Ansatz, wo alle miteinander arbeiten können, ja, und Daten austauschen können.
Und ich glaube, in Ergänzung dazu, wir hatten ja schon über die ganz am Anfang über die Prozesse gesprochen. Also, genau, dass es wichtig ist, nicht nur die Daten zu betrachten, sondern wo kommen die Daten eigentlich her? Und ich glaube, da legen wir tatsächlich so den Grundstein oder machen so die Grundlagenarbeit auch für spätere Datenräume, dass einfach nicht Unternehmen Daten reinspielen und dann stehe ich da wieder und sage, okay, wenn das von Renus kommt, dann muss ich das so und so interpretieren und wenn es von wem anders kommt, dann muss ich es aber ein bisschen anders, weil die haben ein anderes Prozessverständnis dahinter. Das heißt, ich glaube, über unsere Arbeit, dass wir sowohl über die Prozesse, über das Organisatorische sprechen, plus daraus versuchen, so ein einheitliches, organisatorisch wie technisches Verständnis zu bringen, ist das eigentlich eine perfekte Voraussetzung für alle zukünftigen Datenräume, weil dann auch jedem klar ist, welche Daten habe ich dazu erwarten, wie muss ich die eigentlich lesen und was kann ich tatsächlich damit anfangen. Das heißt, ich glaube, wir sind eine totale Ergänzung zu allen großen Initiativen, weil wir eben über diese, ja, die Grundlagen schaffen, dass überhaupt am Ende Daten irgendwie getauscht werden können.
Ja, wir sind uns dann natürlich auch bewusst, dass es da durchaus Gefahren gibt. Ne? Es gibt natürlich viele Initiativen, viele Standards. Und wir müssen aufpassen, dass wir nicht der nächste Standard sind, der erfunden wird, neben den ganzen anderen, die es schon gibt. Und da versuchen wir wirklich auch Konsens und Überblick zu schaffen, dass wir uns da auch nicht übernehmen und sagen, wir wollen das Rad nochmal neu erfinden, was schon 20 andere erfunden haben. Ist auch immer wieder Teil unserer Diskussionen, die wir so in der Open Logistics Foundation haben.
Aber das zeichnet sich auch in den einzelnen Projekten ab. Wir versuchen nie, einen Standard neu zu erfinden. Das heißt, die Arbeit auch zum ECMR, gibt es das UNC-Faktmodell zum ECMR, das Datenmodell, darauf basieren wir auch. In anderen Themen gab es auch existierende Standards, wo wir einfach sehen, okay, welche Standards gibt, sind die für uns geeignet und können wir die im besten Fall 1:1 nutzen. Wenn wir auf eine andere Arbeitsgruppe, die mehr in Richtung Luftfracht geht, die Working Group Digital Air Cargo, die benutzen zum Beispiel genau den IATA One Record Standard. Das heißt, da gibt es einen Standard, der definiert ganz klar das Datenmodell und die Kollegen nutzen diesen Standard, haben aber eine Umsetzung gemacht, dass wenn ich einfach den Standard bei mir einsetzen will, dass ich nicht von Null anfange, mir alles selber ausdenke. Na, ich habe zwar die Beschreibung des Standards, aber die ganze Implementierung muss ich ja alleine machen, sondern dass man sagt, wir machen das einmal zusammen und jeder, der dann Teil dieses Netzwerks sein will, der nimmt sich das bereits Implementierte und macht nicht zum x-ten Mal dieselbe Arbeit, die schon 10 oder 15 oder 20 Leute vor ihm gemacht haben. Natürlich auch in der Hoffnung, und das ist dann das, wo wir die Stärke von Open Source sehen, in der Hoffnung, dass wenn er einen Fehler findet, er das dann auch nicht nur bei sich korrigiert, sondern das natürlich in die Gruppe zurückspielt und wir das dann in der gemeinsamen Entwicklung verbessern können. Und da haben wir genau diese Skaleneffekte durch Open Source. Einer findet einen Fehler, korrigiert den und im Idealfall profitieren 20 Unternehmen davon. Heute ist es so ein Fehler taucht auf, einer findet den, ändert ihn bei sich. Wenn man Glück hat, sagt er den anderen Bescheid, die ändern das dann auch alle bei sich. Wenn man Pech hat, gibt es quasi Systeme, da taucht der Fehler 20 Jahre später noch drin auf und andere haben ihn korrigiert. Und das ist halt auch das, wo wir sehen, dass wir da einfach viele Ressourcen einsparen können, die, wie Markus schon sagte, deutlich sinnvoller sind, die in hochinnovativen Themen, die die Unternehmen auch nach vorne bringen, einzusetzen, statt irgendwie Altsysteme zu pflegen, zu schauen, gab es da eine Sicherheitslücke, müssen wir da was anpassen, um da wirklich dann auch die Entwickler zu entlasten und ihnen coole neue Projekte zu geben.
Ja, ich finde, das klingt alles auf jeden Fall sehr, sehr vielversprechend. Ich finde gerade auch so diesen Punkt spannend, sich jedes Mal die Frage zu stellen, gibt es eine Grundlage, auf der wir aufbauen können? Was müssen wir komplett neu machen, um sich eben auch nicht die doppelte Arbeit zu machen? Das ist ja letztendlich auch genau euer Ziel eigentlich mit der Foundation, dass ihr eben nicht ständig dafür sorgen wollt, dass alle irgendwie das Rad neu erfinden müssen, sondern dass man eben sagt, okay, wir machen uns nur die Arbeit, die wirklich notwendig ist. Ja, ihr seid ja neben dem Projekt ECMR auch noch an einigen weiteren Themen dran. Es sind eben schon so ein paar Aspekte angeklungen. Unter anderem gibt es ja die neue Arbeitsgruppe zum Thema Track and Trace unter der Leitung von DB Schenker. Bevor wir darüber sprechen, machen wir eine ganz kurze Pause.
Hallo, sind Sie gleich da?
Mit der Live-Sendungsverfolgung von Timocom teilen Sie Ihre GPS-Daten mit Ihren Geschäftspartnern selbstbestimmt und in Echtzeit auch über Schnittstellen. Vereinbaren Sie jetzt Ihre kostenlose Demo auf timocom.de/dvz.
Wir sind stehen geblieben bei der neuen Arbeitsgruppe Track and Trace. Jetzt würde mich direkt mal interessieren, wie sieht der Status quo aus? Woran wird eigentlich gearbeitet? Vielleicht mal ein kurzer Überblick.
Genau, die Track and Trace als Thema ist natürlich so, ich glaube, eines der meistdiskutierten Themen in der Logistik. Geht natürlich darum, Sichtbarkeit über den Transportprozess zu halten. Wo sind eigentlich meine Waren, die Kunden interessiert? Wo sind meine Waren, beziehungsweise den Kunden interessiert vor allem, wann sind meine Waren bei mir? Und da hat sich in der Vergangenheit ist da genau dieses Bild entstanden oder genau diese Landschaft entstanden, die wir versuchen aufzulösen. Jeder hat sich selber überlegt, was sind eigentlich die wichtigen Events, die während so eines Transportprozesses aufkommen können? Was muss ich eigentlich vom Fahrer wissen? Was muss ich eigentlich meinem Kunden mitteilen? Und das gibt's aktuell in, ich würde mal sagen, wahrscheinlich mindestens 150 Varianten zwischen 5 bis 250 Events, die so einen Transportprozess beschreiben. Und wir haben hier gesagt, wir fangen tatsächlich mal klein an. Wir betrachten Landverkehre, Lkw-Verkehre und schauen uns an, was es da gibt und überlegen dann auch mal gemeinsam, ob wir nicht auf ein gemeinsames Verständnis kommen können. Denn das ist auch so ein Problem bei vielen heutigen Sachen, dass es zwar Events gibt, die ähnlich benannt sind, aber ob sie ähnlich definiert sind, weiß ich dann wieder nicht. Oder ich muss mir merken, das Event mit dem Namen von dem Anbieter, das bedeutet ABC und von dem anderen Anbieter, der so ähnlich heißt, das heißt aber was ganz anderes. Das heißt, auch da versuchen wir so ein bisschen Ordnung reinzubringen. Und auch da sind wir genauso, wie wir es am Anfang schon erzählt haben, gestartet, dass wir uns gesagt haben, Lass uns doch erstmal mit dem Prozess, was ist eigentlich der grundlegende Transportprozess? Wie sieht der aus? Und wenn wir da eine Einigkeit hinbekommen, und bei ganz vielen Diskussionen kommt typischerweise raus, okay, mit so einem Grundmodell können wir 80% der Transporte abdecken. Es gibt immer Ausnahmen und es gibt immer ganz viele Sachen, die ganz speziell sein müssen. Aber wenn würden wir bei 80% aller Transporte, die in Europa passieren, auf einen einheitlichen Standard gehen, dann hätten wir schon ganz, ganz viel erreicht. Das heißt, wir sagen, 80% ist eine gute Zahl, mehr als genug, haben uns da versucht, einen einheitlichen Prozess anzuschauen und versuchen quasi jetzt auch zu schauen, okay, wenn das unser Prozessverständnis ist, welche Events gibt's da eigentlich? Und da auch wieder schauend, was tut sich links und rechts, was gibt's da schon? Und die Verknüpfung, der Wert von diesem Track and Trace geht halt weit über, wir haben ein einheitliches Eventmodell vielleicht irgendwann mal hinaus, weil ich es eigentlich in jedem anderen Projekt, was wir machen, gebrauchen kann. Wenn wir bei ECMR über ECMR sprechen, auch da kriege ich typischerweise Status-Events. Also ne, der Fahrer hat die Waren aufgenommen, hat signiert, wäre eine gute Quelle für so ein Status-Event. Wenn wir später über andere Projekte sprechen, auch da, die Fahrer-App wird bei uns immer noch sehr stark diskutiert. Das wäre auch eine perfekte Verknüpfung. Das heißt, wir sehen, dass Track and Trace ist eine eigene Arbeitsgruppe, aber die Verknüpfung in ganz viele andere Bereiche, das ist eigentlich das Spannende, was es so ausmacht.
Ist aber auch eine der Arbeitsgruppen, die gut als Beispiel dafür dienen, dass wir aufpassen müssen, nicht das Rad nochmal neu zu erfinden, weil es gibt ja auch zig Standards für Track and Trace. Und genau da diskutieren wir viel drüber und sagen, okay, lass uns darauf fokussieren, zu sagen, so was können wir wirklich jetzt mal neu und anders da machen, weil ja, da will man eben auch nicht der 21. Standard sein, sondern ja, das ist ein gutes Beispiel dafür, wo man da aufpassen. Ist ein extrem großes Thema, sich jeder Logistiker auseinandersetzt, jeder, der Logistiker ist, der weiß auch, dass Kunden da ganz spezifische Vorstellungen von haben, was sie denn von dir als Logistiker als Events erwarten, zum Beispiel.
Ja, ich glaube, da habt ihr euch echt eine gewaltige Aufgabe vorgenommen, auf jeden Fall. Das Projekt steckt ja noch ein bisschen in den Kinderschuhen. Ich bin sehr, sehr gespannt, wo es da hingeht in den nächsten Jahren. Ja, vielleicht sprechen wir noch mal über eine Arbeitsgruppe, die schon deutlich weiter fortgeschritten ist, zum Beispiel die zum Thema Open Customs Blockchain. Woran genau arbeitet ihr da und wie weit ist das Ganze schon fortgeschritten?
Ja, die Verzollung ist natürlich für Logistiker eins der wichtigen Themen für internationale Warenströme und die ja auch immer wieder deutlich macht, dass es da Probleme gibt mit den Behörden, mit den Datenströmen. Und genau da setzt diese Arbeitsgruppe an, um eben zur effizienteren Gestaltung dieser Zollabfertigung beizutragen, dass man standardisiert und vertrauenswürdig Daten austauschen kann mit Kunden, mit Behörden, mit Carriern. Und die ALS-Gruppe ist Teil der Renus-Gruppe und für Experte, als Zollentwicklungsexperte da beteiligt und treibt dann auch als Lead diese Workgruppe mit. Und da gibt's einige einfache Konzepte, mit denen wir dann da an den Start gehen, die OLF auch als neutrales Sprachrohr brauchen, weil die Kommunikation mit den Behörden da durchaus ja nicht immer so einfach ist, wie man sich das da vorstellt, um da auch die Traktion zu bekommen. Das ist, glaube ich, da gerade bei diesen Workgroups eins der Hauptprobleme, eben bei den Behörden eben Gehör zu finden, zu sagen, so, das ist etwas, wo ich mitmache, wo ich wirklich sehe, dass ich da standardisieren kann und das Leben für alle Seiten einfach machen kann. Da gibt's ein paar Konzepte, Andreas, die Goods Password ID und ähnliche Dinge, wo man sagen kann, damit kann ich eine Warenlieferung eindeutig identifizieren. Zollbehörden, Versender, Kunden haben ja da keine Möglichkeit, Dinge zu verändern. Deswegen gibt es einen Trust, deswegen kann ich die Zollabfertigung beschleunigen, wenn ich dann auf so ein Konzept gehe.
Ja, Mensch, also ich finde, klingt auch sehr, sehr interessant. Ich habe das Gefühl, man könnte zu jeder Arbeitsgruppe hier einen eigenen Podcast nochmal starten. Da gibt es so viel zu erzählen. Wir kommen jetzt so Schritt für Schritt mal zum Ende der heutigen Folge. Was mich auf jeden Fall noch interessieren würde, ist aber das Thema Internationalität. Das ist ja vorhin auch schon mehrfach angeklungen, welche Pläne ihr da so ein bisschen habt. Ihr habt ja auch kürzlich eure erste internationale Partnerschaft geschlossen. Gibt es langfristig weitere Pläne im internationalen Raum? Also ein bisschen was ist ja vorhin angeklungen. Wie weit kann oder soll das Ganze noch gehen?
Wir sind, ich hatte es ja schon gesagt, wir sind quasi offen für jeden Partner, gerne internationale Partner, weil es einfach auch die Hintergründe stärkt. Es ist nochmal eine andere Sichtweise. Es gibt vielleicht andere Arten, mit Problemen umzugehen oder andere Möglichkeiten, Lösungen zu finden. Das heißt, ich glaube, die Community wird nur stärker durch Partner, die auch aus anderen Ländern kommen, aus anderen Kreisen kommen. Das auf jeden Fall. Du hattest es angesprochen, unsere internationale Partnerschaft, auch sehr europafokussiert mit der europäischen Technologieplattform ELIS, die einen sehr starken Fokus, und deswegen ergänzen wir uns so schön, auf Research und Innovation hat. Das heißt, die kommen über den Fall, über die Sichtweise, wo können eigentlich Unternehmen über die Forschung zusammenarbeiten und zusammenfinden. Und wir sind eigentlich das Ergänzungsstück, was der ETPL ist, gefehlt hat, dass man nämlich sagen kann, und was passiert, wenn erste Ergebnisse gefunden wurden, wenn Unternehmen in der Forschung gemerkt haben, das ist ein spannendes Feld, um damit zusammenzuarbeiten. So ein Forschungsprojekt endet ja typischerweise nach spätestens 3 Jahren. Was passiert eigentlich mit den Ergebnissen? Und ich glaube, da ist auch diese Open-Source-Zusammenarbeit eine schöne Möglichkeit, sinnvolle Ergebnisse, wo es schon eine Gruppe von Unternehmen gibt, die gesagt haben, ja genau, das müssen wir zusammen machen, die Ansätze gefunden haben, die zu uns zu überführen und dann sagen zu können, und wir bilden halt den Rahmen, nach Abschluss eines Forschungsprojekts da einfach weiterzumachen. Das ist für uns sehr spannend, das ist für ELIS sehr spannend, und ELIS ist eben auch international tatsächlich sehr gut vernetzt, nach China, in die USA, nach Japan, immer mit diesem Forschungs- und Innovationsansatz, und da gehen wir jetzt quasi gemeinsam voran und sagen, man sollte bei der Forschung schon mitdenken, wie sieht eigentlich der Transfer in die Wirtschaft, in die Unternehmen aus. Ich glaube, das ist auf der logistischen Seite total spannend. Wir haben in den letzten Monaten noch 2 weitere Partner gefunden, die aus dem Open-Source-Umfeld kommen. Einmal eine deutsche, die Open-Source Business Alliance, die quasi so der Stellvertreter der Open-Source-Unternehmen ist. Und spannenderweise haben wir auch bei einer Veranstaltung den finnischen Gegenpart von denen gefunden, die COSS, die quasi in Finnland auch Logistikunternehmen als Mitglied hat, die Open-Source machen. Und da wurde einfach gesagt, lass uns auch hier die Welten zusammenbringen, dass wir wollen Open-Source machen. Die Kollegen haben unendlich viel Erfahrung, sodass wir einfach in bestimmten Themen zusammenarbeiten, statt dass wir uns nochmal selber Wissen ranschaffen müssen oder die es genauso machen müssten. Das heißt, da werden wir auch weiter dran arbeiten. Wir werden auch das machen wir schon seit Jahren, das werden wir auch fortsetzen, dass wir quasi in verschiedenen Ländern mit den lokalen Akteuren vor Ort versuchen, Veranstaltungen zu organisieren, unsere OS-Meetups, wo wir dann tatsächlich mit den regionalen Netzwerken ins Gespräch kommen und sagen können, Zusammenarbeit aus unserer Sicht eine gute Idee, was sagt ihr dazu? Das wird meistens eine sehr lebhafte, aber sehr konstruktive Diskussion. Und da werden wir zum Beispiel jetzt im September in Spanien, in Saragossa sein, wo wir das wieder durchführen werden. Das wird sehr gut angenommen und hilft auch nochmal, in anderen Ländern, in anderen Regionen bekannter zu werden, was halt deutlich so über unser Netzwerk oder auch das Netzwerk der aktuellen Partnerunternehmen hinausgeht. Und das ist eine schöne Möglichkeit, auch tatsächlich noch, ich sag mal, mindestens europäischer, aber auch internationaler zu werden.
Auf der anderen Seite sind natürlich auch solche Logistiker, wie wir sie jetzt da in der Logistik Foundation haben, total global ausgerichtet. Als Logistiker ist man per se, per Definition international ausgerichtet. Eine DHL, eine DB Schenker, eine DAXA, eine Rhenus. Wir arbeiten in 79 Ländern und insofern haben wir automatisch, obwohl für deutsche Unternehmen, eine globale Ausrichtung und damit auch die Foundation automatisch eine ganz globale Ausrichtung.
Ja, ich finde auch die Message dahinter sehr schön, also eben zu sagen, Zusammenarbeit sollte man so groß denken wie möglich, da sollte niemand irgendwie ausgeschlossen werden. Ja, ihr habt es beide auch schon gesagt, Logistik funktioniert nicht innerhalb eines Landes, sondern es ist immer international und das sollte natürlich auch in Sachen Zusammenarbeit dann irgendwie gedacht werden. Auf jeden Fall ein sehr, sehr schöner Ansatz. Ich würde sagen, so zum Abschluss können wir nochmal einen kleinen gemeinsamen Blick vielleicht in die Zukunft werfen. Welche Themen hat die Stiftung denn noch bereits im Blick? Wir haben jetzt bestimmt nicht über alle Arbeitsgruppen gesprochen. Könnt ihr uns da schon so einen kleinen Vorgeschmack geben, worauf wir noch gespannt sein können? Welche Themen ihr vielleicht schon im Hinterkopf habt, woran ihr vielleicht noch so arbeitet? Worauf dürfen wir uns freuen in den nächsten Jahren?
Gut, ich fange vielleicht mal an. Der Andreas macht dann weiter. Also ganz neu ist für uns das Thema Emission Reporting, wo wir wirklich jetzt neu mit starten, mit einer Workgroup. Und weil das ein Thema ist, in dem alle Mitgliedsfirmen sagen, oh, das ist für uns wichtig, das ESG-Reporting ist vor der Tür, wir müssen Emissionsdaten reporten und da sich zusammenzutun, um die Datenströme über die verschiedenen Teilnehmer der Logistikketten auszutauschen und zu ja, standardisieren, zu besprechen, ist unheimlich wichtig. Und da haben wir jetzt noch gerade so einen guten Zeitpunkt, bevor wir da wirklich schon in der Phase sind, wo es zu spät ist, können wir da jetzt nochmal ansetzen. Das ist also eines der spannenden Themen, was jetzt neu kommt.
Genau, als Ergänzung dazu, ich hatte es zwischendurch schon mal erwähnt, wäre die White Label Driver App zu nennen, wo wir auch noch keine Working Group zu haben, aber schon seit längerem auch mit den Unternehmen zusammen überlegen, wäre es sinnvoll für den Spotmarkt, also den Bereich, der nicht durch die klassischen unternehmensbezogenen Driver-Apps abgedeckt ist, eine Lösung zu finden, die für jeden Fahrer, unabhängig für wen er fährt, funktioniert, sodass die Fahrer auch aus diesem Dilemma rauskommen, dass sie eigentlich 25 verschiedene Apps, die alle unterschiedlich funktionieren, alle unterschiedlich aussehen und eigentlich will er gar keine benutzen, rauskommt. Das ist was, da sind wir auch relativ weit fortgeschritten, wie sowas aussehen könnte. Und darüber hinaus gibt es eigentlich bei uns einen laufenden Prozess, wo die Unternehmen eigene Ideen einbringen können. Das heißt, jeder überlegt schon aus den Unternehmen, wo, ich sag mal ganz lapidar, drückt eigentlich der Schuh. Also wo sehe ich Probleme, die ich gerade akut alleine nicht lösen kann? Weil ich habe es probiert, aber ich merke, ne, ich stoße immer wieder an eine Grenze, weil andere müssten es genauso machen, damit es am Ende wirklich funktioniert und läuft. Und das ist ein Prozess, den wir quasi online immer durchführen. Das heißt, Leute können sich melden, können ihre Ideen einbringen, den wir aber auch durch explizite Veranstaltungen unterstützen, wo wir dann alle Mitgliedsunternehmen einladen, an einen Ort zu kommen, wo wir dann Ideen sammeln, wo wir dann auch an dem Tag zu einzelnen Ideen auch direkt Gruppen bilden können von Gleichgesinnten. Und das Spannende ist, dass wir noch kein Thema hatten, was von einem Unternehmen angebracht wurde, wo alle anderen gesagt haben, ja, das Problem habe ich nicht, sondern typischerweise stehen 2, 3, 4, 5 weitere auf. Genauso ist übrigens Emissions Reporting auch Ende letzten Jahres als allererste Idee entstanden. Und das Schöne ist, wir haben damit ein Thema und wir haben sofort eine Gruppe von Gleichgesinnten, die sagen, lass uns mal zumindest überlegen, ein paar Schritte weiter zu gehen, ob das was ist, wo wir zusammen aktiv werden sollten. Und natürlich kann am Ende auch bei rauskommen, nee, war keine gute Idee, aber immerhin haben wir dieses Ergebnis. Ganz häufig kommt aber raus, ja, und dann startet quasi der von uns mehrfach angesprochene Prozess, wie kommen wir zu dem gemeinsamen Verständnis und was könnten wir eigentlich gemeinsam machen.
Ja, klingt auf jeden Fall so, als hättet ihr eine Menge Zukunftsdenker auch bei euch in der Stiftung, was ich total schön finde. Sicherlich auch inspirierend, wenn man so zusammensitzt. Viele Ideen kommen irgendwie zusammen, viele Menschen, die Lust haben, irgendwie auch was zu verändern. Ganz kurzer Punkt noch zum Schluss. Ihr seid ja vor allem im Bereich Open Software eben unterwegs. Ist in ferner Zukunft auch das Thema Open Hardware irgendwie ein Punkt, der möglich wäre oder wo man vielleicht auch mal was starten könnte, ein Projekt?
Grundsätzlich ja. Wir haben auch im Repository nicht als Teil einer Arbeitsgruppe, sondern quasi als Einzelprojekt bereits 2 Beispiele davon. Das Fraunhofer IML hat ein Transportfahrzeug, den Odin, den vielleicht manche Hörer schon mal in echt gesehen haben, Teile davon eingestellt als Open Source. Und wir haben eine Entwicklung, die auch zwischen zusammen von der Renus-Gruppe und Fraunhofer umgesetzt wurde, der ITC Pro, wo man quasi auch in unserem Repository quasi die Hardware jetzt schon sehen kann. Das heißt, wenn ich in der Lage bin, die Hardware selber zu bauen, das ist jetzt nochmal eine besondere Herausforderung, glaube ich, vor allem für Logistikunternehmen, kann ich es aber tun. Das heißt, da sind Baupläne drin, Teilelisten drin, Dokumentation drin, wo auch die Idee ist, Open Hardware ist immer schwerer als Open Software, weil ich am Ende ja auch jemanden brauche, der das für mich macht, wenn ich es nicht selber kann und auch im größeren Maßstab macht. Aber denkbar ist das schon und wie gesagt, wir haben 2 Beispiele dazu.
Aber das ist ein cooles Beispiel dafür, wo wir gesagt haben, ja klar, ist das für uns auch ein Stück weit ein Wettbewerbsvorteil. Dieser Sensor, der überprüft zum Beispiel den Füllstand von so Papiertonnen mit sensiblen Papierständen, damit dann das Leerungsfahrzeug erst dann kommt, wenn das Ding auch wirklich voll ist. So. Und die Idee dahinter, das Open Source zu stellen, ist einfach, dass wir sagen, wir wollen eine gewisse Verbreitung dieser Technologie erreichen, weil wenn wir das alleine machen, dann sind die Stückzahlen dann auch nicht so groß. Und so kann man mit Partnern größere Stückzahlen von diesen Hardware-Komponenten erreichen und damit die Preise wieder senken. Insofern ist das ein ganz schönes Beispiel dafür, warum man, wenn man weiterdenkt, vielleicht sagt, ja, ich stelle das trotzdem Open Source.
ist auf jeden Fall nochmal ein sehr, sehr spannender Punkt hier zum Abschluss. Gerade weil man sich natürlich fragt, was ist in den nächsten Jahren vielleicht noch möglich, auch im Bereich Open Hardware eben. Also ich sehe schon, die Möglichkeiten sind endlos. Es gibt genug Dinge, an die in den nächsten Jahren und Jahrzehnten hier gearbeitet werden kann. Wir sind jetzt erstmal am Ende der heutigen Folge angelangt. Ich möchte mich ganz, ganz herzlich bei euch bedanken, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Ich habe auf jeden Fall eine Menge dazu gelernt. Vor allem so ein bisschen, ja, wie viel eigentlich dahinter steckt, so eine Kollaboration auf die Beine zu stellen und ja, wie viel da tatsächlich auch mitgedacht werden muss. Also vielen, vielen Dank für eure Einblicke. Ja, wir haben es vorhin schon festgestellt, es gibt eine Menge Themen, an denen ihr arbeitet und über die sicher regelmäßig gesprochen werden kann. Ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn wir uns da in der Zukunft nochmal zusammensetzen. Bin sehr gespannt, was ihr dann zu erzählen habt. Und ja, danke natürlich auch an alle Hörerinnen und Hörer, die bis hierhin dabei geblieben sind. Ich hoffe, ihr seid auch nächstes Mal wieder mit dabei. Vielen, vielen Dank, Andreas und Markus, dass ihr heute hier wart. Und ich hoffe, wir hören uns dann nochmal wieder.
Sehr gerne.
Vielen Dank, dass wir da sein durften.
Sehr gerne. Bis zum nächsten Mal.